Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Reckers im Studio. Einen schönen guten Tag. In Berlin darf die umstrittene Demo von Gegnern der Corona-Maßnahmen nun doch stattfinden. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht entschieden. Mehr dazu hören Sie im Lauf dieser Sendung. Auch 15 Jahre nach dem Feuertod des Asylbewerbers Uri Jalloh in einer Arrestzelle in Dessau bleiben Fragen nach den Umständen seines Todes offen. Heute haben zwei Sondergutachter ihren Bericht dazu vorgelegt. Und Bund und Länder haben sich gestern auf neue Maßnahmen zum Schutz gegen die Pandemie geeinigt, mit dem Ergebnis, dass Gastwirte weiter Grund zur Sorge haben. Wir berichten aus Niedersachsen. Wie ist Uri Jalloh ums Leben gekommen? Vor 15 Jahren wurde der Asylbewerber aus Sierra Leone verbrannt in seiner Arrestzelle in einer Polizeiwache in Dessau aufgefunden. Er lag auf einer verkohlten Matratze, an Händen und Füßen gefesselt. Der stark alkoholisierte Jalloh war von Polizisten in Gewahrsam genommen worden. Bisher gingen die Ermittler davon aus, dass Jalloh seine Matratze selbst angezündet habe. Ein wachhabender Polizeibeamter wurde später wegen fahrlässiger Tötung verurteilt, weil er Jalloh nicht ausreichend beaufsichtigt haben soll. Die Familie des Verstorbenen und Unterstützerinitiativen gehen allerdings von Mord aus rassistischen Motiven aus. Sie haben sich jahrelang darum bemüht, dass der Fall vor Gericht wieder aufgerollt wird. Nachdem die Gerichte den Fall allerdings zu den Akten gelegt haben, hatte im letzten Jahr der Landtag von Sachsen-Anhalt zwei Sondergutachter beauftragt, den Fall noch einmal zu prüfen. Und diese beiden Sondergutachter, der Linksparteipolitiker Jerzy Montag und der ehemalige Oberstaatsanwalt Manfred Nötzel, haben heute ihren Abschlussbericht vorgelegt. Aus Magdeburg zugeschaltet ist nun mein Kollege André Damm. Herr Damm, was haben denn die beiden Sondergutachter herausfinden können?
Ja, sie haben eine Menge herausgefunden, niedergeschrieben auf 300 Seiten, aber die zentrale Frage, wie Uri Jalloh vor 15 Jahren im Dessauer Polizeirevier ums Leben kam, konnten beide Sonderberater nicht beantworten. Also war es nun Mord, war es eine Vertuschungstat, war es eine Selbstverbrennung? Es gibt für alles Möglichkeiten, sagten sie heute vor dem Rechtsausschuss des Landtages, aber es gibt keine Beweise, die irgendetwas ausschließen und deshalb folgen sie den Urteilen der Gerichte und kommen zu dem Schluss, dass sich weitere Ermittlungen auch nicht lohnen und auch kein neues Ergebnis bringen würden. Aber sie haben viel festgestellt, was die Polizeiarbeit betrifft. Und da haben sie eine sehr lange Fehlerkette ausgemacht. Also das fing an bei der Verhaftung von Uri Jalloh. Das ging weiter, dass er nicht so lange inhaftiert hätte werden dürfen. Er hätte nicht so gefesselt werden dürfen. Wenn ja, hätte man ihn zumindest überwachen müssen. Die baulichen Zustände im Dessauer Polizeirevier wurden bemängelt. Es gab einen fehlenden Brandschutz. Gesetzliche Vorschriften sind missachtet worden. Also eine ganz lange Fehlerkette. Und Jerzy Montag macht auch deutlich, wenn das alles nicht so passiert wäre, wenn die Polizei sich mehr an die Vorschriften gehalten hätte, dann hätte die ganze Geschichte auch weniger tragisch ausgehen müssen. Hören wir mal kurz rein.
Also etliche der Fehler haben dazu geführt, dass dieser Mann tot ist. Und etliche dieser Vorgänge, wenn sie ordnungsgemäß gemacht worden wären, hätte den Tod vermieden.
Und all das wirft natürlich kein gutes Licht auf die Arbeit der Polizei. Dazu kamen auch Rassismusvorwürfe, also unterschwelliger Fremdenhass. Der ist bei einigen Beamten der Polizei hier in Sachsen-Anhalt deutlich geworden. Auch da wurden teilweise erschreckende Beispiele genannt.
Das ist eine ernüchternde Bilanz der Sondergutachter. Was folgt jetzt daraus?
Also eine weitere juristische Aufarbeitung wird es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht geben. Wir hatten 26 Gutachten, wir haben 2 Gerichtsverfahren erlebt an Landgerichten, die abgeschlossen wurden. Der Fall ist am Bundesgerichtshof geprüft und bestätigt worden. Also juristisch ist da nicht mehr viel drin, es sei denn, es kommt der große Kronzeuge und sagt, ich war damals dabei 2005, weiß, was wirklich passiert ist in diesem Polizeirevier und er legt ein Geständnis ab, aber das ist alles unrealistisch. Was aber passieren wird, es wird eine weitere politische Aufarbeitung geben. Wie geht man mit solchen Vorwürfen, Rassismusvorwürfen, auch mit der Polizei um? Hat das Justizministerium richtig reagiert? Und da fühlten sich die Linken hier im Landtag von Sachsen-Anhalt etwas düpiert und Kritik wurde laut an die Justizministerin Annemarie Keding. Sie hätte wohl die Abgeordneten zu spät informiert, hätte auch nicht alles gesagt im Fall Jallo und damit auch die Landtagsabgeordneten im Regen stehen lassen. Hören wir mal kurz rein, was Eva von Angern zu sagen hat von der Linkspartei.
Also der Bericht hat deutlich gemacht, dass die Ministerin uns im Jahr 2017 im Parlament und damit der Öffentlichkeit nicht die Wahrheit gesagt hat. Sie hat uns nicht über das informiert, was sie zu diesem Zeitpunkt wusste. Und dafür muss sie die Konsequenz tragen und wir erwarten, dass sie von ihrem Amt zurücktritt.
Tja, nun müssen wir sehen, wie die Justizministerin damit umgeht. Fest scheint aber zu stehen, dass es im Landtag von Sachsen-Anhalt einen Jallo-Untersuchungsausschuss geben wird.
Der Fall Uri Jallo, er lässt Sachsen-Anhalt nicht zur Ruhe kommen. Dankeschön an unseren Reporter André Damm in Magdeburg. In Berlin dürfen die für morgen geplanten Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen nun doch stattfinden. Das Berliner Verwaltungsgericht kippte am Mittag das Demoverbot des Berliner Senats, nachdem die Veranstalter Widerspruch eingelegt hatten. Unsere Landeskorrespondentin Claudia van Laak ist uns aus Berlin zugeschaltet. Frau van Laak, das ist ja alles noch ganz frisch. Wie hat das Verwaltungsgericht diese Entscheidung denn begründet?
Ja, Frau Reckers, der Eilantrag hatte überwiegend Erfolg, also nicht komplett, aber überwiegend. Die Demonstrationen dürfen unter Auflagen stattfinden und die erste Kammer des Berliner Verwaltungsgerichtes hat gesagt, dass es keine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit gibt, für die öffentliche Sicherheit und Ordnung bei diesen geplanten Versammlungen. Und das Verbot, die Begründung des Verbotes, das reiche nicht aus. Diese Gefahrenprognose, die da erstellt wurde, die genügt nicht den verfassungsrechtlichen Vorgaben, so sagt es das Verwaltungsgericht. Denn Versammlungen sind ja grundsätzlich zulässig hier in Berlin. Und als zweites, es sei eben nicht zu erkennen, dass bewusst die Veranstalter und die Teilnehmer das Abstandsgebot missachten werden. Das ist die Begründung.
Die Veranstaltung, zu der ja mehr als 20.000 Teilnehmer erwartet werden, die soll jetzt unter Auflagen stattfinden, haben Sie gesagt. Was sind denn das für Auflagen?
Na, das ist dieses Hygienekonzept, was ja der Veranstalter schon vorgelegt hatte. Ich gehe davon aus, dass es da zusätzlich vielleicht auch noch eine Maskenpflicht geben wird. Interessant ist ja, dass wenn man sich das Hygienekonzept anschaut, der Veranstalter der Initiative, da steht drin, wir raten davon ab, eine Maske zu tragen. Also das müssen wir jetzt nochmal abwarten, wie da genau die Auflage lautet. Und was natürlich auch klar ist, Berlins Innensenator Andreas Geisel hatte ja vorab angekündigt, er wird in die nächste Instanz gehen. Das heißt, noch im Laufe der nächsten Stunden wird das Ganze vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg landen. Und das wird dann entscheiden müssen. Wann es entscheidet, wissen wir allerdings nicht. Möglicherweise erst morgen.
Heute Mittag hat es ja außerdem noch eine Pressekonferenz der Berliner Polizei gegeben, die mit und ohne Demoverbot mit Protesten am Wochenende auf der Straße rechnet. Wie gut ist denn die Polizei jetzt auf Zehntausende, wahrscheinlich teils aufgebrachte Menschen auf der Straße eingestellt?
Naja, die Initiative hat ja gewonnen, dann sind sie vielleicht nicht ganz so aufgebracht. Sie dürfen ja demonstrieren, davon gehen wir im Moment aus. Es wird ein Großaufgebot geben von 3000 Polizistinnen und Polizisten, 2000 aus Berlin, 1000 reisen an aus anderen Bundesländern und helfen, unterstützen die Berliner Polizei. Auch die Bundespolizei ist mit vor Ort. Und jetzt geht es eben darum, dass die Polizei aufpasst, dass auch wirklich die Auflagen eingehalten werden. Beim letzten Mal vor 4 Wochen war es ja so, dass es auch Auflagen gab, gerade ein Abstandsgebot. Diese Auflagen wurden nicht eingehalten und nach einiger Zeit wurde dann komplett die Versammlung aufgelöst. Da sagte die Polizeipräsidentin Barbara Slowik heute Mittag, das sei eben sehr problematisch, weil wenn 10.000 oder vielleicht mehr, 20.000 sich an einem Ort befinden und die Polizei löst dann diese Versammlung auf, dann besteht nach wie vor eine große Infektionsgefahr und davor hat die Polizeipräsidentin heute auch gewarnt.
Berlins Innensenator hat schon angekündigt, Widerspruch gegen diese Verwaltungsgerichtsentscheidung einzulegen. Seinerseits gibt es weitere Reaktionen auf die Entscheidung zur Corona-Demo.
Das ist noch zu früh. Also wir haben ja diese Entscheidung gerade, ich glaube, eine halbe Stunde ist es her. Und ich gehe mal davon aus, dass sich gerade die Initiative, die Veranstalter freuen werden. Es lag ja bis vor kurzem im Raum, dass ab 13 Uhr, so sagte es die Polizei am Mittag, das vorbereitende Camp geräumt werden sollte. Da gab es also eine Räumungsverfügung. Jetzt ist die Demonstration morgen erlaubt. Das heißt, auch das Camp darf bleiben und ich vermute mal, dass man sich dort freut vor Ort.
Berlins Innensenator hatte sich viel Ärger eingehandelt, weil er das Demoverbot ja nicht nur mit den zu erwartenden Verstößen gegen den Infektionsschutz begründet hat, sondern auch mit der politischen Ausrichtung der Demos. Berlin solle keine Bühne sein für Reichsbürger, Rechtsextreme und so weiter, hat er gesagt. Wie schätzen Sie das ein? Hat sich Andreas Geisel da selbst ein Bein gestellt?
Ja, das könnte man so sagen. Das war höchst unglücklich, dass alles in eine Pressemitteilung zu packen und einerseits offiziell zu begründen, warum der Infektionsschutz wichtiger ist als das Versammlungsrecht, aber im gleichen Atemzug zu sagen, mir passen diese Leute nicht in mein politisches Weltbild, das war höchst unglücklich. Und jetzt kommt eben auch noch dazu, dass das Verwaltungsgericht gesagt hat, liebe Versammlungsbehörde, das, was ihr hier vorgelegt habt an Begründung, reicht vorne und hinten nicht aus. Also salopp formuliert eine doppelte Klatsche.
Dankeschön. Claudia van Laak war das, unsere Landeskorrespondentin aus Berlin. Stand jetzt darf die Anti-Corona-Demo in Berlin morgen stattfinden. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute auf ihrer Sommerpressekonferenz darauf hingewiesen, dass uns allen wohl ein schwieriger Herbst bevorsteht. Die Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie sind gestern von ihr und den Ministerpräsidenten der Bundesländer noch einmal aktualisiert und zum Teil verschärft worden. Ein buntes Durcheinander gibt es allerdings weiterhin bei den Regelungen der einzelnen Bundesländer zu Privatfeiern. In Brandenburg dürfen sich bis zu 1000 Menschen auch in Innenräumen versammeln, in Bremen 250, in Rheinland-Pfalz 150 und in Niedersachsen sind es nur 50 Menschen. Für Niedersachsen wie auch für einige andere Bundesländer gilt daher, größere Feiern wie Hochzeiten oder runde Geburtstage sind noch nicht wieder möglich. Unser Landeskorrespondent Alexander Budde hat im Norden Niedersachsens mit Besitzern eines traditionellen Landgasthofs gesprochen.
Pfifferlinge sind gerade zurzeit aktuell und da gibt es unsere Krugpfanne mit 3 Sorten Fleisch, Bratkartoffeln, Zwiebel, Pilze, Pannenfisch, eine ordentliche, vegetarisch, vegan, alles zu haben.
Was fehlt, sind die Gäste. Auch an diesem Abend im Bümmersteder Krug am Stadtrand von Oldenburg.
Ich glaube, wir haben so für 20 Anmeldungen, ja. Und spontan Walk-ins sind eher wenig, gerade in der Woche.
Unter dem Reetdach, verteilt auf diverse Stuben, Säle und Terrassen, könnten die jungen Gastwirte Claudia und Nico Winkelmann locker 400 Menschen auf einmal bewirten. Doch die meisten Kochstellen in der modernen Küche bleiben kalt. Hochzeiten, Konfirmationen, Geburtstage, Trauerfeiern, lang geplant, davon leben die Betreiber hier. Doch wegen Corona stiegen seit Mitte März kaum noch Familienfeiern.
Wenn Sie eine Hochzeit planen, dann wollen Sie natürlich auch ausgedehnt feiern und tanzen. Und das darf alles gerade nicht stattfinden. Und dementsprechend wird dann natürlich die Feier verschoben ins nächste Jahr, wenn nicht sogar zum Teil abgesagt. Was man natürlich auch verstehen kann, weil Hochzeit feiert man nur einmal im Leben ja eigentlich.
Den Vorschlag der Bundeskanzlerin, private Feiern auf maximal 25 Personen zu begrenzen, haben die Länderchefs in der Runde gestern gekippt. In Niedersachsen liegt die Obergrenze bei 50 Feiernden, im Nachbarland NRW sind es 100, in Bremen 150. Der föderale Flickenteppich zerrt an den Nerven des Betreiberpaars.
Diese 50 Personen, das ist auch immer so ein bisschen schwammig, dürfen wir das nur bei den kirchlichen Veranstaltungen, dürfen wir das auch bei ganz normalen Geburtstagen.
Dadurch, dass teilweise in jedem Bundesland andere Gesetze gelten und dann auch teilweise noch von Kommune zu Land teilweise auch noch wieder unterschieden wird, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, sorgt es natürlich für immer mehr Wirrwarr. Und dadurch entsteht sowas auch, wie dass die Leute sagen, nee, das warten wir jetzt erstmal ab. Also im Moment ist es wirklich traurig. Wir haben seit Mitte März unseren Saal quasi wie tot ausgestorben.
Küchenchef Winkelmann führt durch die liebevoll dekorierte, aber fast menschenleere Gaststätte. Ungezählte Stornierungen füllen mittlerweile dicke Ordner im Büro.
Da, wo heute die Gäste sitzen, standen früher die Kühe.
Erinnert sich Erwin Abel, Gastwirt in vierter Generation. Der Senior ist im Haus aufgewachsen. Damals gab es hier als zweites Standbein auch noch die Landwirtschaft. Abels Urgroßvater erhielt 1889 die Konzession. Die Sänger und die Schützen haben bis heute ihre Stammtische. Doch Orte, wo sie alle einkehren, zum Tanzen, Kegeln, Kartenspielen, sind Landgasthöfe längst nicht mehr.
Junge Leute kommen nicht mehr unbedingt nach, um das Dorfleben an der Theke zu erleben, sondern die sind mobil heute. Man fährt eher mal in die Stadt rein.
Früher ist man abends noch mal in die Kneipe gegangen, weil man sich bespaßen lassen wollte irgendwo. Und das kann man natürlich heute auch alles perfekt zu Hause vom Fernseher machen. Das ist, glaube ich, auch ein großer Grund, warum das Thekengeschäft bei uns auch nicht mehr so existiert, wie es früher mal war. Ne?
Im Bümmersteder Krug gehen sie mit der Zeit. Die Dinnershow mit Frank Sinatras Gassenhauern lief richtig gut. Auch die bayerischen Wochen und die Bierverkostung waren Publikumsmagnete. Dann kam Corona und der erzwungene Stillstand, der scheinbar kein Ende nehmen will. Immerhin in der kleinen Jägerstube feiert Harry Harvard mit Frau, Freunden und Trauzeugen seinen Hochzeitstag. Der treue Stammgast macht sich Sorgen, kein Normalbetrieb in Sicht. Und schon lange vor Corona wurden tausende Landgasthöfe dicht gemacht und abgerissen.
Solange man keinen vernünftigen Impfstoff hat, wird das kaum möglich sein, dass man dieses machen kann. Ich hoffe, dass sie bald diesen Impfstoff haben und dass dann auch die Gaststätten oder die Landgasthäuser wieder voll arbeiten können. Ne? Gehört einfach zum Kulturgut.
Kohlfahrten, betriebliche Weihnachtsfeiern, darauf setzen die Abels und die Winkelmanns gerade. Und da ist die Hoffnung, dass vielleicht doch noch im Zuge von Lockerungen die eine oder andere Hochzeit gefeiert wird. Doch eine Perspektive, sagt Nico Winkelmann zum Abschied, ist das nicht wirklich.
Wie lange sollen wir das noch aushalten, keine Gäste bei uns im Haus zu haben? Wenn die Landes- oder die Bundesregierung das noch weiter durchzieht, dann wird es uns irgendwann nicht mehr geben. Das muss man mal ganz, ganz klar so sagen, ne? Ja.
Erst Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht und jetzt bald nicht mehr. Nordrhein-Westfalens Landesregierung erntet mit ihrer Corona-Bildungspolitik zum wiederholten Mal Kritik. Thema gleich bei den Kollegen von Campus und Karriere. Und bitte hören Sie morgen rein in unser Wochenendjournal ab 9.10 Uhr. Da geht es um die Clubszene von Berlin, die sich wegen Corona zu teils illegalen Partys im Park verabredet. Wir von Deutschland heute verabschieden uns jetzt, bedanken uns und wünschen noch ein schönes Wochenende. Ute Reckers ist mein Name.